NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
22. Dezember 1666. Die Gründung der Académie Royale des Sciences in Paris.
Ausgerechnet die besten Naturwissenschaftler Frankreichs, allesamt Mitglieder der Académie des Sciences, schluderten ein wenig. Sie feierten bereits im September 2016, drei Monate vor dem Tag der Gründung, das 350-jährige Bestehen ihrer Akademie. Festredner im Louvre war der französische Präsident François Hollande. Seine Botschaft an die versammelte Forschungselite:
Pour les scientifiques que vous êtes,
für Wissenschaftler wie Sie, die ausschließlich der Wahrheit verpflichtet sind, für Sie ist es heutzutage nicht immer einfach, sich Gehör zu verschaffen in dem allgemeinen Trubel.
Die Ergebnisse der Wissenschaft seien bedroht durch obskure Scharlatane und dreiste Lügen.
Fassen wir zusammen. Die Klimaerwärmung, eine Übertreibung. Die Evolution der Arten, ein Märchen. AIDS, eine Strafe. Kriminalität, ein genetisches Schicksal.
Und so hielt Hollande ein Plädoyer für
die Arbeit der Gelehrten, die eine Schneise der Emanzipation schlägt. Denn Wissenschaft ist Fortschritt.
Konservative Zeitungen kritisierten später, der sozialistische Präsident Hollande habe seine Rede ideologisch überladen. Aber seine Formel
La science, c'est le progrès,
erinnerte schon an die Gründungsjahre der Akademie. Denn gerade die frühe Forschung erschloss neue Horizonte. Der Schweizer Professor Kaspar Hirschi, Historiker der Universität St. Gallen:
In der Wissenschaft müssen wir sehen, dass in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts sich die Dinge grundlegend geändert haben. Zur traditionellen Buchgelehrsamkeit kamen ganz neue Methoden dazu. Und das waren zum einen Experimente und zum anderen Expeditionen. Und beide waren Wissenschaften, die sehr stark auf empirischer Beobachtung beruhten. Und dafür musste man neu zusammenarbeiten.
Und dies tat die Académie des Sciences. Sie wurde am 22. Dezember 1666, heute vor 350 Jahren, in Paris gegründet. Hier trafen sich Mathematiker, später Botaniker, Astronomen und Chemiker regelmäßig zu einer Kooperation, die so aufwendig war, dass sie nur mit Unterstützung des Staates gelingen konnte.
Man brauchte sehr viel Geld, man brauchte die Unterstützung von Politikern.
Als Begründer dieses Gelehrtenzirkels profilierte sich der französische Finanzminister Jean-Baptiste Colbert, der Vertraute des Sonnenkönigs Ludwigs XIV.
Jean-Baptiste Colbert war eine der faszinierendsten und prägendsten Figuren im französischen Ancien Régime.
Wobei anfangs wenig für eine politische Karriere im absolutistischen Königreich sprach.
Er ist eigentlich ein klassischer Emporkömmling. Also er kam aus einer Provinzfamilie von Kaufleuten und Bankiers, die traditionellerweise am Hof nichts verloren hatten.
Den Makel seiner Herkunft ersetzte er durch Ehrgeiz. Ein höfischer Workaholic, der sich für den König bald unentbehrlich machte.
Er war ein Organisationstalent und vor allem, ich glaube, das ist das Wichtigste, was er geleistet hat, er hat Politik neu verstanden, nämlich als eine Art Wissenspolitik. Das heißt, dass der König möglichst alles nützliches Wissen sammeln, organisieren und wieder in die Praxis einspeisen sollte.
Die Pariser Akademie der Wissenschaften setzte dabei in großem Maßstab fort, was kleinere Akademien in Italien zuvor angestoßen hatten.
Es gab Vorbilder und zugleich entstand etwas völlig Neues. Die ersten Akademien entstanden im Italien der Spätrenaissance, also in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Und sie beschäftigten sich mit Dingen wie Sprache, wie Kunst, wie Musik.
Wegweisend dabei die 1585 in Florenz gegründete Accademia della Crusca, die mit ihrem Wörterbuch die Grundlagen der italienischen Standardsprache schuf. Naturwissenschaftliche Fragen blieben da noch weitgehend ausgespart.
Erst um 1600 entstanden wiederum in Italien die ersten naturphilosophischen Akademien, die mit Experimenten gearbeitet haben.
Die namhafteste war die vom römischen Aristokraten Federico Cesi 1603 gegründete Accademia dei Lincei.
Das war die Akademie der Luchse mit dem berühmtesten Mitglied Galileo Galilei.
Mitglied zu sein versprach gesellschaftliche Anerkennung und so veröffentlichte der Universalgelehrte seinen berühmten Dialog über die beiden hauptsächlichen Weltsysteme als Dialogo di Galileo Galilei Linceo. Der Verweis auf die scharfsinnigen Luchse durfte nicht fehlen. Vor dem mächtigen Arm der Inquisition konnte ihn die Akademie indes nicht schützen. Die jungen Institutionen besaßen zu wenig politischen Einfluss, um sich gegen religiöse Repression zu behaupten. Finanziell blieben viele Gelehrtenzirkel abhängig von ihren Stiftern.
Der große Unterschied dann zur Académie des Sciences war allerdings, dass das sehr kurzlebige Akademien waren. Sie starben eigentlich mit dem Gründer zusammen.
Da hatte die französische Académie des Sciences wesentlich bessere Voraussetzungen. Wobei über die allerersten Jahre vergleichsweise wenig bekannt ist. Kaspar Hirschi.
Was wir wissen, ist, dass Colbert je eine Sektion für die mathematischen und eine für die experimentellen Wissenschaften schuf.
1699 erhielt die Akademie ein festes Regelwerk.
Und in diesem Reglement sagt sie eigentlich sehr schön, wie anders die Académie des Sciences war im Vergleich zu ähnlichen naturphilosophischen Akademien der Zeit, nämlich viel straffer organisiert.
An der Spitze standen die Repräsentanten des Hofes, die sogenannten Honoraires. Die eigentliche Leitung lag bei dem Pensionnaire, einer wissenschaftlichen Elite, die, der Name verrät es, eine königliche Pension erhielt. Darunter standen Associés, ebenfalls Wissenschaftler, die hofften, später einmal aufzusteigen. Zudem gab es die Élèves, die Schüler. Auch die waren, da trügt der Name, bereits renommierte Wissenschaftler. Zusammen organisierten sie spätestens im 18. Jahrhundert einen überaus erfolgreichen Forschungsbetrieb.
Also es gab da schon wirkliche Fachbereiche. Es gab die Astronomen und die Mechaniker. Und dann gab es die Klasse der Mathematik. Und dann gab es die Anatomen, die Botaniker und die Chemiker.
Die Akademie hatte nun ihre Blütezeit. Sie verfügte über das wissenschaftliche Personal, die Geldmittel und damit auch den langen Atem, bahnbrechende Projekte zu realisieren. So rüstete sie zwischen 1735 und 1740 zwei Expeditionen nach Peru und Lappland aus, die die exakte Erdmessung entscheidend voranbrachten. Forschung, die so nur an den Akademien möglich war.
In dieser Zeit spielten die Universitäten in der Forschung eine sehr untergeordnete Rolle. Nur in Deutschland gab es erste Universitäten, die tatsächlich Wissenschaft im Sinne von Forschung betrieben hatten. Sonst waren Universitäten in dieser Zeit Lehranstalten für die Ausbildung von Theologen, von Juristen, von Medizinern.
Die Universitäten waren Orte der theoretischen Gelehrsamkeit. Die Naturwissenschaftliche Akademie wollte praktische Probleme lösen.
Sie haben sich mit dem Entsalzen von Meerwasser beschäftigt, damit Matrosen auf hoher See nicht dieses häufig faule Wasser wochenlang trinken müssen. Sie haben sich damit beschäftigt, wie man Schiffe schneller flussaufwärts bewegen kann. Da wurden ganz viele Techniken erprobt. Sie haben sich mit Schießpulver beschäftigt. Sie haben dadurch die Effizienz der französischen Gewehre gesteigert und das hat mit dazu geführt, dass die Revolutionsarmeen 1794 erfolgreich waren.
Manche Projekte, wie die exakte Kartografie Frankreichs, brauchten Jahrzehnte. Das galt auch für die wohl aufwendigste Auftragsarbeit, die Beschreibung der Künste und Handwerke im Königreich.
Da war die Erwartung der Krone, dass eben die technischen Berufe im Land effizienter werden, fortschrittlicher werden, wenn die Wissenschaft ihnen unter die Arme greift. Und das ist tatsächlich bis heute die umfangreichste Sammlung über Handwerksberufe, die es gibt auf der Welt. Also wir zählen über 100 Bände, die hier ab 1760, 1761 erschienen sind.
Konkurrierende Forscher anderer Akademien blickten argwöhnisch nach Paris, wie Joseph Banks von 1778 bis 1820 Präsident der Londoner Royal Society. Der sah in den Mitgliedern der Pariser Akademie schlichte Befehlsempfänger der Krone,
die beständig aufgerufen sind, jene Fragen zu beantworten, die ihre Regierung gerade für gut befindet, ihnen vorzulegen und die sie wegen der Pensionen, die ihnen der Monarch nach seinem Gutdünken gewährt, beantworten müssen, was auch immer sie zum Inhalt haben mögen.
Degradierte die französische Krone die naturwissenschaftliche Elite des Landes zu Gefolgsleuten des Ancien Regime? Kaspar Hirschi.
Wenn man jetzt nun das Gefühl hat, die Akademie sei ein Ausführungsorgan für die Krone gewesen, dann wäre das wiederum falsch. Denn es gab eine Regel in der höfischen Wissenschaftsförderung, die darin bestand, dass wenn man die besten Köpfe haben wollte, musste man ihnen auch große Freiheiten geben.
Man darf sich die Akademie daher auch als Umschlagplatz innovativer Ideen vorstellen. Wer beispielsweise ein Patent anmelden wollte, musste seine Arbeit hier vorstellen. So förderte die Akademie einen regelrechten Boom der Naturwissenschaften und das über die Grenzen Frankreichs hinaus.
Sie war die wichtigste wissenschaftliche Institution in ganz Europa auf naturwissenschaftlichem Gebiet. Und diese Anerkennung hat dazu geführt, dass ganz viele junge Forschende in ihrer Wissenschaftsbegeisterung, in ihren aufklärerischen Idealen von dieser Institution anerkannt werden wollten. Sie haben Texte geschrieben, Aufsätze publiziert, die den Akademikern geschickt und wollten ihre Resultate bestätigt haben.
Die Pariser Akademie der Wissenschaft prüfte, urteilte, oft entstanden dauerhafte Kontakte. Die Naturwissenschaftler reisten durchs Land und berieten junge Forscher. Allerdings erfüllten naturgemäß nicht alle Arbeiten die strengen Kriterien. Viele Eingaben wurden abgelehnt.
Ein ganz interessantes Beispiel ist Jean-Paul Marat. Der hatte eigentlich eine gescheiterte Wissenschaftskarriere hinter sich.
Und wurde stattdessen einflussreicher Publizist der Französischen Revolution 1789. Die Ablehnung seitens der Akademie hatte er da noch nicht vergessen.
Und das hat dazu geführt, eben, dass gegen die Académie des Sciences unter den Revolutionären schon ein ziemlich großer Groll bestand.
Ça ira, jetzt gehen wir ran. Die Hymne der radikalen Revolutionäre wurde zum Totenlied der Akademie. Unmittelbar nach der Revolution noch geduldet, galt sie spätestens 1793 mit der jakobinischen Herrschaft als verhasstes Symbol der alten Ordnung.
Das ist tatsächlich eigentlich die große Tragödie der Académie des Sciences, das, was nach der Revolution mit ihr passiert ist. Die Akademiker selber verstanden sich eigentlich als Republikaner in einem monarchischen System. Und daher sahen sie sich durchaus auf der Seite der Revolution. Im Jahr 1793 hat sich dann die Lage massiv zugespitzt. Das gab dann einen massiven Angriff auf die Institutionen und sie wurden letztlich zerschlagen. Obwohl sie wissenschaftlich die fortschrittlichsten Gebilde waren, die es damals gab, es wurden auch ganz viele Wissenschaftler hingerichtet.
Unter ihnen war auch Antoine Laurent de Lavoisier, liberaler Rechtsanwalt und einer der bedeutendsten Chemiker des 18. Jahrhunderts. Er wurde mit 25 Jahren Mitglied der Akademie, aber republikanische Überzeugung und wissenschaftliche Verdienste galten nichts vor dem jakobinischen Tribunal. Der Richter schickte ihn unter die Guillotine mit der Bemerkung:
Die Republik braucht weder Wissenschaftler noch Chemiker. Der Lauf der Justiz darf nicht aufgehalten werden.
Die Akademie wurde zwar 1795, 2 Jahre nach dem Verbot, als sogenannte nationale Sozietät wieder zugelassen und erhielt dann 1816 ihre Selbstständigkeit zurück. Aber Renommee und Einfluss hatte sie auf Dauer verloren.
Von dieser Zerschlagung haben sie sich nie wieder erholt. Und gerade die naturwissenschaftlichen Akademien, unter anderem auch die Académie des Sciences, die waren nie mehr so wichtig wie zuvor.
Das lag aber auch an der veränderten Wissenschaftslandschaft im 19. Jahrhundert.
Das neue Forschungsmodell, das um die Jahrhundertwende entstand, das war die Universität nach Humboldtschem Modell, wo Lehre und Forschung miteinander verzahnt werden. Und die Akademie hat immer mehr dann eigentlich eine Honoratiorenfunktion übernommen.
Was heute bleibt, ist die Organisation von Projekten, die wegen ihrer Zeitdimension von Universitäten nicht realisiert werden können. Kaspar Hirschi.
Darum hat man in Deutschland wie in Frankreich entschieden, dass man eben Langzeitprojekte, Editionen, grundsätzliche Sammlungen an die Akademien auslagert. Aber sonst spielen sie eher eine Ehrenrolle in der Wissenschaft, dass sie, wenn es wissenschaftsfeindliche Stellungnahmen gibt, von populistischer Seite zum Beispiel, dass sie dann im Namen der Wissenschaft in die Öffentlichkeit treten. Aber das ist eigentlich eine ganz andere Funktion, als sie früher hatten. Sie sind zu den Traditionsbewahrern der europäischen wissenschaftlichen Kultur geworden.
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Beutner an die Gründung der Académie Royale des Sciences heute vor 350 Jahren. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.